SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Kriegsverbrecher vor Gericht. Was bleibt vom Nürnberger Prozess? Im Studio begrüßt Sie dazu Jürgen Heilig. Herbst 1945. Seit einem halben Jahr schweigen die Waffen. Der Zweite Weltkrieg und die NS-Diktatur sind endlich vorbei. Da wird in Nürnberg mehr als 20 führenden Nationalsozialisten der Prozess gemacht. Erstmals in der Geschichte mussten sich damit die maßgeblichen Schergen einer Diktatur, derer man noch habhaft werden konnte, vor einem internationalen Gericht verantworten. Die juristischen Grundlagen hierfür, bekannt auch als die Nürnberger Prinzipien, haben Jahrzehnte später auch zur Einberufung anderer Kriegsverbrechertribunale, etwa für Ex-Jugoslawien und Ruanda, sowie zur Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag geführt. Haben all diese Schritte dort, wo es zu staatlichem Terror kam, geholfen, die Gesellschaft hinterher neu aufzurichten? Ist das Schwert des relativ jungen Völkerstrafrechts heute scharf genug, so wie es auch die zuletzt in Deutschland anhängigen Verfahren gegen mutmaßliche Urheber schwerster Verbrechen in Syrien, in Ruanda und im Kongo nahelegen? Oder regiert auch hier nach wie vor die politische Opportunität? Morgen jährt sich der Beginn dieses Nürnberger Prozesses zum 75. Mal und der Bundespräsident wird am Ort des damaligen Geschehens im Schwurgerichtssaal des Nürnberger Justizpalasts eine Ansprache halten. Professor Stefanie Bock lehrt an der Universität Marburg Strafrecht und leitet dort zudem das Forschungs- und Dokumentationszentrum für Kriegsverbrecherprozesse. Die Zeiten, in denen in Deutschland dieses Nürnberger Tribunal als Siegerjustiz abgetan wurde, Frau Bock, die sind längst vorbei. Zumal in Nürnberg kann man zuweilen fast ein wenig Stolz spüren, Schauplatz hierfür gewesen zu sein. Ist dieser Stolz aus Sicht einer Völkerstrafrechtlerin berechtigt?
Ja, doch ich würde sagen, die Nürnberger Prozesse sind ein so elementarer Teil der deutschen Geschichte und des deutschen Selbstverständnisses geworden, dass da ein gewisser Stolz durchaus berechtigt ist. Und zwar umso mehr, als das, was in Nürnberg begonnen hat, heute ja auch noch fortwirkt, wenn man sich die heutige Rolle Deutschlands im System der internationalen Strafjustiz ansieht.
Was war sozusagen der große zivilisatorische Fortschritt von Nürnberg?
Macht mit Recht zu begrenzen. Das ist, glaube ich, die Kernformel, um der es in Nürnberg ging. Einfach zu zeigen, Krieg ist nicht Politik, Krieg ist nicht etwas, was über dem Recht steht, sondern das begrenzt werden kann, das sanktioniert werden kann. Und das ist eine für damalige Verhältnisse ein revolutionärer Ansatz gewesen.
Professor Magnus Brechtgen ist der stellvertretende Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München. Wie sieht das der Historiker und wem genau gebührt der Verdienst, dieses Tribunal durchgesetzt zu haben? Den Nürnbergern und den Deutschen ja sicher nicht.
Also die Leistung liegt sicher in der Zäsur und das war schon zeitgenössisch wahrnehmbar. Diese Prozesse, der Hauptkriegsverbrecherprozess 45, 46 und dann die Nachfolgeprozesse, die wurden viele Jahre vorbereitet und es war schon während des Krieges eine heftige Diskussion darüber, wie man denn nach dem Ende der Kampfhandlungen damit umgehen würde. Einer der Punkte war natürlich die Forderung nach Unconditional Surrender, bedingungslose Kapitulation. Und man war sich eigentlich einig auf alliierter Seite, dass man in irgendeiner Form mit denen, die für diesen Krieg verantwortlich waren, umgehen musste. Wie das geschehen sollte, darüber gab es große Unterschiede und erst eigentlich 1945 selbst hat man sich dann von Seiten der vier Alliierten darauf geeinigt, auf das, was dann tatsächlich in der Praxis umgesetzt wurde. Und das war dann auch während des Prozesses, des Hauptkriegsverbrecherprozesses, immer noch teilweise im Fluss, also da gab es immer noch Konkurrenzen.
Anja Mier ist Politikwissenschaftlerin, unter anderem an der Humboldt-Viadrina Governance Platform und leitet dort den Bereich Menschenrechte. Das Institut am Brandenburger Tor in Berlin ist hervorgegangen aus der Governance School der beiden genannten Universitäten in der Bundeshauptstadt und Frankfurt-Oder. Frau Mier, Sie beschäftigen sich seit Jahren maßgeblich mit der Frage, welche Rolle die Justiz bei der Aufarbeitung einer totalitären Vergangenheit spielen kann. Egal ob Ex-Jugoslawien, Ruanda oder eben Nürnberg, es dürfte keinen Kriegsverbrecherprozess gegeben haben, der bei einem zivilisatorischen Fortschritt nicht auch ein ungeheures Versagen der Weltgemeinschaft im Vorfeld ans Licht gebracht hat. Macht das die Ambivalenz solcher Verfahren deutlich, Frau Mia, die sehr wohl Erinnerung gebietet, Stolz aber nicht ganz zulässt, oder doch?
Für diese Gesellschaften, die sich dieser Strafjustiz stellen müssen, also die Nachkriegsgesellschaften oder Nachdiktaturgesellschaften, stellt sich diese Frage unmittelbar nach dem Ende eines totalitären Regimes oder nach dem Krieg gar nicht, sondern dort geht es vielmehr um die Verantwortung und die individuelle Verantwortung. Und das leisten diese Strafprozesse durchaus, also dem Verbrechen auch ein Gesicht zu geben, Verantwortung zuzuschreiben. Das hat durchaus langfristige Folgen, auch für den Aufbau dieser neuen Gesellschaft. Denn die meisten Nachkriegs- oder nachtotalitären Gesellschaften haben sich am Anfang erst einmal in der Neuzeit alle für ein demokratisches Experiment ja entschieden. Die haben gesagt, naja, jetzt probieren wir es mal mit der Demokratie nach der Erfahrung der letzten Jahre. Da spielt diese sozusagen individuelle Verantwortung zu übernehmen durchaus eine sehr große Rolle. Also insofern Aufarbeitung durch Strafjustiz ist sicherlich ein wichtiges Element für den Aufbau einer neuen, gerade auch demokratischen Gesellschaft. Aber, das muss ich natürlich dazu fügen, es ist nicht alleine das Mittel zum Aufbau einer Demokratie. Das ist auch, es wird auch nicht angezweifelt, dass es natürlich sehr, sehr viele andere Mechanismen noch bedarf, um den Staat wieder in die Gänge zu bringen.
Dem Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess sollten, das ist gerade auch schon erwähnt worden, noch 12 weitere Verfahren in Nürnberg folgen gegen führende Repräsentanten des NS-Regimes in Politik, Wirtschaft, Wehrmacht und SS. Insgesamt gab es über 200 Angeklagte. Einer von ihnen war zum Beispiel Hitlers Rüstungsminister und Architekt Albert Speer, über den Sie, Herr Brechtgen, ja vor 2 Jahren erst eine Biografie vorgelegt haben. Wer saß denn da neben Speer alles auf der Anklagebank, Herr Brechtgen?
Ja, es waren tatsächlich die führenden, weitgehend die führenden Köpfe der nationalsozialistischen Herrschaft, von denen, die überlebt haben. Also Hitler, Himmler, Goebbels haben Selbstmord begangen. Robert Ley hat sich noch in Vorbereitung des Prozesses das Leben genommen. Martin Bormann war abwesend auf der Anklagebank, war aber einer der Angeklagten. Und dann saßen da noch 21 andere. Das war nicht alles nur die erste Reihe, aber die wichtigsten, die überlebt hatten, waren dabei. Also Hermann Göring und Albert Speer, obwohl Albert Speer so prominent seinerzeit nicht wahrgenommen wurde. Er war allerdings für die letzten 2,5 Kriegsjahre zusammen mit Hitler, Himmler und Goebbels einer der 4 entscheidenden Personen, weit, weit bedeutender eigentlich in der Machtpraxis als Göring, die da auf der Anklagebank waren. Es saßen aber auch Leute, die natürlich in der Öffentlichkeit viel bekannter waren oder auch berüchtigter. Ich nenne Julius Streicher, den Herausgeber des Stürmer, der gerade in der internationalen Öffentlichkeit als Herausgeber des antisemitischen Hetzblattes herausstand. Hans Frank, der Jurist, Hauptjurist des Nationalsozialismus und viele, viele andere, die eigentlich so die Machtstruktur der Herrschaft bis zum Mai oder bis zum April 1945 widerspiegelten. Auch Karl Dönitz als der letzte, wenn Sie so wollen, Nachfolger Hitlers, der dann die Kapitulation mit seiner Flensburger Pseudoregierung auch noch die letzte Herrschaft ausgeübt hatte nach dem Selbstmord Hitlers.
Im Vergleich zu späteren Kriegsverbrechertribunalen war das ja tatsächlich die komplette noch verbliebene Führungselite. Beim Parallelverfahren in Tokio gegen die japanischen Kriegsverbündeten des NS-Regimes war das ja zum Beispiel gar nicht so. Da wurde zum Beispiel der japanische Kaiser davon verschont, sich vor Gericht verantworten zu müssen. Frau Bock, warum war das in Nürnberg in Deutschland anders?
Das waren politische Erwägungen, den Kaiser nicht anzuklagen. Man brauchte ihn zwingend oder man hatte den Eindruck, dass man ihn zwingend als weiteren Kooperationspartner brauchte. Deswegen wollte man sich nicht den Weg zu einer späteren Zusammenarbeit mit dem japanischen Volk verbauen. In Deutschland war es ausgeschlossen, dass eine Zusammenarbeit mit der ehemaligen NS-Clique, mit der Herrscherklicke geben würde. Und deswegen sind sie in dieser Breite und dieser Repräsentativität auf die Anklagebank gekommen. Was gerade bei der Auswahl in Nürnberg faszinierend ist, ist, dass sie die gesamte Breite der Gesellschaft widerspiegelt, von militärischen, politischen Führern über Presse und Wirtschaft. Also wirklich widerspiegelt, dass eigentlich jeder Gesellschaftszweig etwas zu diesem Gesamtregime beigetragen hat. Und das ist ein sehr moderner Ansatz, der bei der Auswahl der Angeklagten in Nürnberg verfolgt wurde.
Das ist richtig, war aber zeitgenössisch vielen nicht bewusst. Und gerade in den ersten Jahren, auch noch in den 1950er Jahren, hat das dazu beigetragen, dass in der Erzählung und in der Selbstwahrnehmung gerade der Deutschen also der Eindruck kam, ja, da ist jetzt die nationalsozialistische Führungsschicht und die wichtigsten Personen nach Hitler, um Hitler, mit Hitler angeklagt und verurteilt worden. Und mit dieser Art von Anklage und Verurteilung sind wir, die weitere Bevölkerung, weitgehend aus dem Schneider. Das hat sich dann verbunden mit der Totalitarismustheorie, dass man eben gesagt hat, das deutsche Volk hat eigentlich unter einer Gewaltherrschaft gelebt und war nicht selbst aktiv an diesen Dingen beteiligt. Das war die Selbstwahrnehmung in den 40er und 50er Jahren, also von 45 bis in die 60er hinein. Und dazu hat der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess in hohem Maße beigetragen, indem man sozusagen symbolisch diese Spitze gezeigt hat, angeklagt hat, verurteilt hat, viele davon hingerichtet hat und hat damit im Grunde das Narrativ befördert, die Bevölkerung habe damit gar nicht so viel zu tun. Das kam erst alles sehr viel später, dass man da genauer hingeschaut hat.
Das ist ein Effekt, den wir aber auch bei den modernen Tribunalen heute sehen. Dadurch, dass Völkerstrafrecht zwangsläufig selektiv ist, das heißt immer nur die Kapazitäten da sind, eine sehr ausgewählte Anzahl von Personen international zu verfolgen, hat das immer diesen potenziellen Entlastungseffekt, dass man sagt, wenn die ausgewählt worden sind, dann sind es die Hauptverantwortlichen und die anderen sind nahezu unschuldig. Das heißt, solche internationalen Strafverfahren fördern fast automatisch solche Entlastungsstrategien.
Der Nürnberger Prozess hat ja zumindest nach der Erzählung vieler Deutscher damals auch wesentlich dazu beigetragen, dass überhaupt die Augen über die Schrecken der NS-Diktatur geöffnet wurden. Der Justizprozess sozusagen als Akt von Re-Education, halten Sie es für legitim, Frau Mier, dass Gerichtsverfahren nicht nur der Sühne dienen, sondern auch der politischen Aufklärung?
Also ich denke, in der Übergangsphase von einem Regime zum anderen ist das auf jeden Fall der Fall. Und ich denke, da ist zum einen natürlich auch der Vorteil von solch einer Strafgerichtsbarkeit und solchen Tribunalen zu sehen, dass sie tatsächlich sowas wie ein Vorzeigeeffekt hat. Seht her, liebe Bevölkerung, hier wird nach klaren Rechtsgrundlagen, heute würde man sagen nach Völkerrecht oder auch nach menschenrechtlichen Prinzipien geurteilt und das übernehmt ihr dann beim Aufbau eurer neuen Gesellschaft. Und dadurch sehen wir ja in den modernen Aufarbeitungsprozessen oder Übergangsjustizprozessen der letzten 20, 25 Jahre, dass die Erfahrung mit den Tribunalen, ob das Jugoslawien, Ruanda ist oder auch in Sierra Leone, dann in die nationale Strafgerichtsbarkeit übernommen worden ist. Das war damals auch schon die Absicht. Die Frage ist, ist es gelungen? Denn Ziel war es, die politische Justiz, die vorher geherrscht hat, ja, abzustrafen und zu zeigen, seht her, politische Justiz ist nie gut, schon gar nicht für eine Demokratie. Und wir etablieren jetzt rechtsstaatliche Prinzipien, unabhängige Strafgerichtsbarkeit und so weiter und so fort. Davon lebt eine Demokratie. Nun ist das aber in den ersten Jahren, Jahrzehnten aus verschiedenen Gründen, einige wurden da eben angesprochen, nicht so richtig geglückt, sondern man hatte zum Teil selber ja den Eindruck, das ist auch wieder eine politische Justiz, nur mit einem anderen Vorwand. Und eigentlich erst dann in den 60er oder 70er Jahren gab es eine Bürgerbewegung, die den Rechtsstaat für sich auch ausformuliert oder auch neu verhandelt hat. Das würde ich nicht unterschätzen. Die Wahrnehmung in der Bevölkerung dieses Tribunals, unabhängig von der Absicht, die er hatte, und dass es dann eben so lange gedauert hat in Deutschland, bis es quasi tatsächlich mal so etwas wie eine Bürgerrechtsbewegung gab. Warum sage ich das? Wir sehen heute bei den erfolgreichen Transitionsprozessen hin zu einer demokratischen bürgerrechtlichen Gesellschaft, dass es beim Aufbau von so einer Gesellschaft eine Bürgerrechtsbewegung geben muss. Eine Gruppe, und das sind jetzt nicht nur irgendwie 10% einer Bevölkerung, das sollte schon die Mehrheit sein, die sagt, wir wollen gerne ein neues System etablieren. Das ist ja zum Teil auch in Osteuropa dann der Fall gewesen in den 80er Jahren. Und das kann man durchaus auch auf die Bundesrepublik anwenden nach 1945, dass das zum Anfang zumindest nicht so gelungen ist mit den Prozessen.
Da kommen wir jetzt schon auf die Schwächen des Nürnberger Prozesses zu sprechen. Und die haben ja auch etwas mit der kritisierten Auswahl der Anklagepunkte zu tun. Wo waren denn da die Lücken, Frau Bock?
Also eine Lücke, die haben Sie am Anfang schon angesprochen, dieser Vorwurf der Siegerjustiz ist natürlich nicht aus der Luft gegriffen. Das Nürnberger Tribunal war ein Tribunal, das von den Siegern gegründet wurde, um über die Besiegten zu richten. Und das spiegelt sich auch in der Zuständigkeitsumschreibung des Nürnberger Tribunals wider. Es ging halt von vornherein nur um die Verbrechen, die von deutscher Seite begangen worden sind. Kriegsverbrechen der Alliierten spielten keine Rolle. Der zweite Punkt, wo eine Selektivität reinkam, hatte was mit den Verbrechen der Deutschen gegen die eigene deutsche Bevölkerung zu tun. Also insbesondere die Straftaten gegen die jüdische Bevölkerung vor Kriegsbeginn. Das war nach damaligem Verständnis eine interne Angelegenheit Deutschlands, eine innere Angelegenheit, in die sich andere Staaten nicht einmischen durften. Deswegen konnten diese Taten in Nürnberg nach damaligem Rechtsverständnis nur behandelt werden, sofern man teilweise vielleicht etwas künstlich einen Bezug zum bewaffneten Konflikt, also zum Krieg, herstellte.
Anklagepunkte waren Verschwörung, Angriffskrieg und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Der Holocaust, die Shoah, kam eigentlich nur am Rande vor, Herr Brechtgen. Ist das auch eine große Schwäche des Nürnberger Prozesses?
Ja, er spielte schon eine Rolle, aber natürlich nicht die, die wir heute vielleicht rückblickend erwarten würden. Das gilt aber generell für die Gesellschaft. In den 1950er Jahren hatte der Holocaust als solcher noch gar keinen Namen und es hat großer Anstrengungen bedurft, um überhaupt ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, sich damit historisch, politisch intensiver zu beschäftigen. Also einer der führenden ersten Holocaust-Historiker, Raoul Hilberg, hatte 1955 ein fast tausendseitiges Manuskript fertig und er hat 6 Jahre gebraucht, um einen Verlag zu finden, um das veröffentlichen zu können, weil sowohl in den Vereinigten Staaten als aber auch in Israel diese Dinge in der Form, wie er sie da beschrieben hatte, heute ist das ein Standardwerk seit vielen Jahrzehnten, nicht gedruckt werden sollte. Ich möchte aber noch was anderes sagen, auch mit Blick auf die Frage, was da sanktioniert werden sollte und warum man jetzt gerade auch mit Blick auf den Nationalsozialismus, auf die deutsche Herrschaft von Seiten der Alliierten Wert darauf legte, dass in dieser Form juristisch zu ahnden. Also es gab im Grunde ja 3 Möglichkeiten. Man konnte die Verantwortlichen freilassen oder man konnte sie summarisch bestrafen oder man konnte jetzt so einen Gerichtsprozess führen. Und freilassen kam selbstverständlich nicht in Frage. Summarische Bestrafung hätte den Prinzipien auch des Selbstverständnisses widersprochen und deswegen musste es so eine Gerichtsverhandlung geben. Aber warum nicht die Alliierten selbst auch mit ihren Kriegsverbrechen anklagen? Und da spielt dann die längerfristige Perspektive eben doch eine sehr zentrale Rolle, zumindest aus Sicht der Westalliierten, die sagten, ja, das von Deutschland ist 1939 ein Krieg ausgegangen. Es ist aber auch von Deutschland schon 1914 ein Krieg ausgegangen. Deutschland ist seit 1871, also hat Frankreich 1870-71 angegriffen. Die deutsche Reichseinigung basierte auf Kriegen. Da ist etwas mit den Deutschen, dass wir in dieser Form mal untersuchen und dann auch so symbolisch, juristisch ein für alle Mal zu Ende bringen müssen. Darum auch das offizielle Verbot oder das Ende Preußens und ähnliches. Also diese längerfristige historische Perspektive spielt mit dem symbolischen Blick auf Nürnberg auch eine große Rolle.
In seiner ersten Regierungserklärung 1949, kaum dass die letzten Prozesse in Nürnberg zu Ende waren, sprach sich Konrad Adenauer als erster Bundeskanzler für eine Amnestie der inhaftierten Kriegsgefangenen aus. Und auch in Nürnberg selber breitete sich über Jahrzehnte hinweg erstmal der Mantel des Schweigens über das Tribunal. Wie kam es zu diesem Rollback, Frau Mier? Lässt sich das nur durch den Kalten Krieg erklären?
Nein, also ich denke, der Kalte Krieg war da sogar sekundär. Primär ging es Adenauer und diesen ganzen Amnestiegesetzen, die da noch folgten in den 50er Jahren. Es ging schlichtweg um den Bedarf an humanen Ressourcen, also an qualifizierten Menschen, die eine Ausbildung hatten, Juristen, Ärzte etc., die man zum Aufbau des neuen Systems auch brauchte. Und es gibt auch Dokumentationen und Protokolle von Gesprächen mit zwischen Adenauer und den Alliierten, dem Hochkommissar der Alliierten, der in Bonn saß, dass er das dort auch erklärt hat. Also er musste auch jedes Gesetz sozusagen vorsprechen und sagen, das ist die Begründung, warum ich jetzt Juristen gerne freilassen möchte und die Ärzte. Das war letztendlich auch eine Notwendigkeit. Und es gab da auch Auseinandersetzungen in den 50er Jahren, auch zwischen den Alliierten, zu sagen, ja, das ist eigentlich der einzige Weg, um so ein ja auch geschundenes Land wieder aufzubauen, wo schlichtweg auch an qualifizierten, ausgebildeten Menschen fehlte, die der Krieg hinweggerafft hatte. Und da sehen wir heute aber auch Parallelen zu anderen Ländern, die auch durch einen Krieg gegangen sind und sehr viele Verluste hatten, wo relativ großzügig auch Amnestiegesetze erlassen werden. Rehabilitierungs-, Reintegrationsgesetze nennen sie sich dann häufig, um letztendlich auch die Strukturen aufzubauen. Und deswegen, und den Satz muss ich natürlich noch da hinzufügen, ist es so wichtig, dass es mehrere Maßnahmen gibt, die nicht nur Strafjustiz beinhalten, sondern zum Beispiel auch, was man Vetting nennt, also diese Anhörung von Personengruppen, das genaue Scannen auch von Biografien von Personen, um zu wissen, wo kann man sie denn dann einsetzen, trotz Amnestie.
Und generell stellt sich insgesamt die Frage, wann wirken völkerstrafrechtliche Prozesse im Zeitablauf? Wie schnell können wir Wirkung erwarten, gerade wenn wir darauf zielen, dass es sogar nicht nur darum geht, Schuld aufzuwiegen oder Schuld abzuurteilen, sondern einen gesellschaftlichen Effekt haben wollen. Das kann man zum Beispiel sehen, dass wir ja erst so in der neuen Justiz seit 10 Jahren starke Tendenzen haben, Strafverfahren gegen ehemalige KZ-Angehörige einzuleiten. Das heißt, möglicherweise dauert es auch etwas, bis diese völkerstrafrechtlichen Prozesse gesellschaftliche Wirkung entfalten können, bis also eine Gesellschaft nach diesem Konflikt bereit ist oder in der Lage ist, sich so und in einer konstruktiven Weise mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, dass das Teil des eigenen Selbstverständnisses werden kann.
Seit den 90er Jahren wird ja auch gerne eine direkte Linie von Nürnberg nach Den Haag gezogen, also zur Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs. Kaum ein anderes Land hat sich für die Gründung dieser Institution so eingesetzt wie das Vereinte Deutschland. Das deutsche Engagement wird ja auch daran deutlich, dass derzeit in Koblenz und Frankfurt die weltweit ersten Verfahren gegen mutmaßliche Kriegsverbrecher aus Syrien laufen. Wie man hört, ermittelt die Bundesanwaltschaft darüber hinaus gegen 100 andere Tatverdächtige, denen Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen in anderen Ländern zu Last gelegt werden. 2015 wurde bereits ein in Deutschland lebender ruandischer Rebellenführer zu langer Haftstrafe verurteilt. Frau Bock, gibt es in anderen Ländern hier ähnliche Verfahren oder geht Deutschland hier einen Sonderweg?
Es gibt durchaus vergleichbare Strafverfahren in anderen Staaten, beispielsweise in Frankreich, in der Schweiz, um nur ein paar zu nennen. Aber Deutschland ist in der Tat da sehr engagiert bei, hat gerade mit Blick auf seine besondere historische Verantwortung sich stets sehr engagiert in diesem Prozess der weiteren Internationalisierung der Strafjustiz und dabei auch, und das war schon bei den Verhandlungen um den Internationalen Strafgerichtshof klar gesagt, dass es auch auf nationaler Ebene zur Bekämpfung der Straffreiheit völkerrechtlicher Verbrechen beitragen will.
Aber zur Ehrlichkeit gehört hinzu, dass auch in Deutschland da fast zehn Jahre vergehen mussten, bis dieses in das deutsche Recht umgesetzte Völkerstrafgesetzbuch erstmals angewendet wurde. Worauf ist diese lange Zeit zurückzuführen gewesen, Frau Mier? Darauf, dass es in der Bundesrepublik keine Kriegsverbrecher aus anderen Staaten gab, die hier lebten? Oder darauf, dass die deutsche Justiz doch sehr lange zögerte, diese neuen Pfade zu beschreiten?
Ja, sicherlich zögerte sie lange. Das wissen natürlich auch die Zeithistoriker noch viel mehr, besser und im Detail mit den Diskussionen über die Verjährungsfristen, die in den 60er Jahren den Anlauf genommen haben. Und wir haben das ja auch erst in den 70er Jahren geändert, den entsprechenden Paragraphen in der deutschen Gesetzgebung, sodass eben Völkermord nicht mehr als Mord tituliert wird, überspitzt gesagt, und dadurch verjähren kann, sondern eben nicht verjähren kann, etc. Ich denke, das kann man auch unmittelbar verbinden mit diesen, ich sage jetzt mal, dem wirklichen Schub einer Demokratisierungsbewegung und auch einer der parlamentarischen Debatten, einer veränderten politischen Kultur in den 60er Jahren. Andere oder Kollegen von mir, die sich mit Transitional Justice beschäftigt haben, würden auch so weit gehen, dass sie sagen, naja, es braucht halt immer diese Generation, 20, 25 Jahre. Andere würden noch hinzusagen, es hatte damit zu tun, dass einfach in den juristischen Verwaltungen oder in den Gerichten auch die meisten Juristen, Richter ja selber ja noch ausgebildet waren während der Nazi-Zeit. Das ist ja auch diese Geschichte, warum wurde die Todesstrafe in Deutschland abgeschafft. Das war jetzt auch, um sich gegenseitig zu schützen, ehemalige Juristen und so weiter. Also das sicherlich vom Zeithorizont kann man das begründen. Da würde wahrscheinlich jeder einen Schwerpunkt woanders legen. Die einen würden sagen, es war die politische Kultur war noch nicht so weit in den 60er Jahren, dass man wirklich den nächsten Schritt gegangen wäre. Und die anderen würden sagen, nein, das lag auch an den Personen, die noch in Amt und Würde waren in den 60er, 70er Jahren etc. Sie fragten vorhin, es gab ja genug Kriege während des Kalten Krieges, den Koreakrieg oder den Krieg im Libanon, wo man hätte
gesagt,
und den Vietnamkrieg auch. Es gab genug Gelegenheiten, also Bürgerkriege, internationale Kriege, Stellvertreterkriege, wo man hätte auch Strafjustiz anwenden können. Da sieht man natürlich, welche Konstellation. Es war vor allen Dingen die Sowjetunion, die Amerikaner natürlich mit involviert, aber auch Franzosen, die auch im UN-Sicherheitsrat saßen. Und das machte das auch nicht unbedingt leichter. Es gibt sicherlich viele Gründe, warum die dann nicht stattgefunden haben. Aber was wir eben sehen, warum sie dann ab 1990 stattgefunden haben, war ein Grund dafür war, dass man ein ganz klares Ziel vor Augen hatte, nämlich den Aufbau einer, ich sage es jetzt nochmal, demokratischen oder rechtsstaatlichen Gesellschaft. Und das fehlte vorher in dem Sinne der Konstellation.
Jetzt sind wir aber schon 30 Jahre weiter, nämlich nach 1990. Frau Bock, wie sehen Sie das? Sind die Nürnberger Prinzipien heute juristisch wie politisch unstrittiger Maßstab für die Verfolgung von Kriegsverbrechen sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit?
Unstrittig ist unter Juristen eigentlich so gut wie gar nichts. Und selbst die Nürnberger Prinzipien, wenn sie auch im Prinzip im Grundsatz her anerkannt sind, müssen sich in der Praxis bewähren. Und einmal haben wir da mittlerweile eine Verschiebung. Die Nürnberger Prinzipien sind entstanden mit Blick auf eine internationale Strafjustiz. Mittlerweile müssen wir uns aber der Erkenntnis stellen, dass internationale Strafverfahren immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt sein können. Die Anzahl an Verfahren, die der Internationale Strafgerichtshof selbst führen kann, sind ausgesprochen gering, wie wir mittlerweile wissen. Das heißt, die Hauptlast bei der Verfolgung völkerrechtlicher Verbrechen liegt bei den Nationalstaaten. Wir sind sozusagen seit ein paar Jahren in einer neuen Phase, möchte ich das nennen, des Völkerstrafrechts, wo es darum geht, die Nürnberger Prinzipien auf die nationale Ebene zu ziehen. Und das ist dann wiederum schon deutlich komplexer. Da geht es um die Fragen, muss auf nationaler Ebene nicht doch Immunität eine gewisse Rolle spielen? Wo sind da die Grenzen der Strafgewalt? Das sind auf nationaler Ebene nochmal ganz andere Diskussionen, als wir sie auf internationaler Ebene führen. Und natürlich ist Völkerstrafrecht auch immer hochpolitisch. Eine der ersten Anklagen, die die Generalbundesanwaltschaft auf dem Tisch hatte, betraf Donald Rumsfeld, der sich auf einmal wegen Foltervorwürfen
den damaligen US-Minister.
Genau. Und das war natürlich für die deutsche Justiz erstmal eine Ansage, sich mit einem Verfahren dieser politischen Größenordnung auseinandersetzen zu müssen.
Damals regierte in den USA noch nicht Donald Trump. Es ist ja so, dass wenn es um die Verfolgung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeht, fällt ja schon auf, dass diejenigen, die damals in Nürnberg maßgeblich den Nürnberger Prozess in Gang gesetzt haben, also die Alliierten, die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, die Befreier Deutschlands, dass die jetzt nicht unbedingt an führender Stelle rangieren, wenn es um die Unterstützung solcher Kriegsverbrechertribunale geht, also namentlich auch des Internationalen Strafgerichtshofs. Beispielsweise die USA tun sich bis heute sehr, sehr schwer, Russland genauso, das Gründungsstatut anzuerkennen. Wie ist das historisch zu erklären? Ist das jetzt sozusagen etwas, was aus der Geschichte umschlägt, oder lässt sich das aufgrund von politischen Opportunitätsüberlegungen von Weltmächten zurückführen?
Also die Möglichkeiten, die Optionen, solche internationalen Prozesse auch dann wie in Den Haag und Ähnliches zu führen und auch dann durchzusetzen, zu sanktionieren, sind immer eine abhängige Variable der Großmächtepolitik und des Machtverhältnisses zwischen den bestimmenden Mächten auf dem Globus. Und das war es eben 1945 so, dass sich die Siegermächte Großbritannien, die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion einig waren in dieser Sache, weil sie eben 5, 6, 7 Jahre gegen den Nationalsozialismus in ganz Europa und darüber hinaus gekämpft hatten und das dann auch damit symbolisch beenden sollten. Aber danach hat der Kalte Krieg eigentlich auf beiden Seiten diesen Idealismus oder das Gemeinsame eingefroren und bis 1990 auch nicht wieder freigelassen. Da gab es keine Möglichkeiten, weil die gegenseitigen Interessen gar keinen Raum ließen, da gemeinsam vorzugehen. Die Konfrontation war der Alltag. Und nach 1990, als die Konfrontation beendet war, da gab es eben einige Zeit lang einen Freiraum, einen fluiden Raum, wo diese Machtkonfrontation und Machtabstimmungen das ermöglicht haben, so Dinge wie in Den Haag und Jugoslawien und Ähnliches. Und wir bewegen uns zurück in eine neue Perspektive globaler Verfestigung, also die Systemkonkurrenz zwischen, wenn man das so zusammenfassen will, den Vereinigten Staaten, Nordamerika auf der einen Seite und Europa auf der einen Seite und vor allem, was das chinesische Modell betrifft, auf der anderen Seite. Das ist etwas, was sich unterschwellig seit einigen Jahren andeutet und was jetzt aber immer stärker wird. Und das wird die globale Systemauseinandersetzung der kommenden Jahre und Jahrzehnte bestimmen. Das bedeutet nicht, dass die Nürnberger Prinzipien und all das, was wir seit den vergangenen 75 Jahren da gesehen haben, sinnlos oder fruchtlos wäre. Wichtig ist, es gibt das im Bewusstsein all derer, die sich mit Geschichte, Politik, Kriegen und Kriegsverantwortung beschäftigen. Und seit es diese Nürnberger Prozesse gegeben hat, weiß jeder, der Kriegsverbrechen begeht, dass er potenziell vor Gericht gestellt werden kann. Aber abhängig ist das immer von den globalen Machtfragen.
Aber da nochmal nachgefragt. Der Amtsvorgänger von Donald Trump, Barack Obama, Friedensnobelpreisträger, hat sich 2011 doch lieber dafür entschieden, Osama bin Laden zu töten, anstatt ihn vor Gericht zu stellen. Ganz zu schweigen von den mutmaßlichen Kriegsverbrechern, die durch Drohnen getötet werden, dass sie sich vor Gericht verantworten müssen. Unterhöhlt diese politische Praxis letztlich nicht doch die Nürnberger Prinzipien? Frau Bock.
Nein, das würde ich nicht so sehen. Sie sind in der Welt, sie sind im Bewusstsein der Welt geblieben und sind damit ein Maßstab. Dass sie nicht immer durchgesetzt werden und angewandt werden, ändert daran erstmal nichts. Sie begründen einen ganz erheblichen Rechtfertigungsdruck für Personen, die nicht im Einklang damit handeln. Und das tun sie selbst, wenn sie auf starken Widerstand stoßen. Man kann natürlich auf der einen Seite sagen, wie furchtbar, dass der Internationale Strafgerichtshof von den USA so bedrängt ist, wie er das unter der Trump-Regierung war. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, Trump hat offenbar die Notwendigkeit gesehen, einen Frontalangriff gegen den Internationalen Strafgerichtshof in einigen Bereichen zu führen. Das heißt, die Machtposition und das Bedrohungspotenzial, was er im Recht dort gesehen hat, war durchaus groß. Und das ist auch ein Vermächtnis von Nürnberg, dass Recht zum Maßstab politischen Handelns wird, auch wenn es sich nicht immer durchsetzen kann.
Wie sieht das die Politikwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Menschenrechte? Sehen Sie das Risiko, dass der zivilisatorische Fortschritt durch den Nürnberger Prozess, durch die Praxis der vergangenen Jahre und Jahrzehnte eher unterminiert wird?
Eher im Gegenteil. Wir sehen seit den Nürnberger Prinzipien eine Individualisierung der Verantwortung und damit auch der Zuschreibung von Menschenrechten. Also wir sind selber dafür verantwortlich, die Menschenrechte einzuhalten. Und wenn wir das nicht tun, dann können wir dafür auch belangt werden. Das ist sozusagen die Kernnachricht dieser Prinzipien, auch an alle. Und das unterminiert ja zunehmend auch sozusagen Staatlichkeit. Und es ist kein Zufall, dass ausgerechnet diese Länder, die eben genannt worden sind, Man spricht immer von American Exceptionalism und dann natürlich die russische oder chinesische Politik, die ja gegen diese Individualisierung und die individuelle Verantwortung, weil es auch in der Mehrheit häufig keine demokratischen Staaten sind, mit der Ausnahme natürlich die USA, aber da liegen andere Gründe vorrangig. Was wir hier sehen, global, ist, dass es sozusagen nicht nur eine zunehmende Verantwortlichkeit gibt für und mit den Menschenrechten, sondern dass, und das ist ja der Strafgerichtshof in Den Haag, macht das ja sichtbar, hier gibt es eine Chefanklägerin, die selber in Aktion treten kann. Also insofern sehe ich überhaupt keinen Rückschritt, sondern einen Fortschritt. Und das noch dazu, die Chefanklägerin kann sich auch an NGO-Berichten orientieren. Sie kann sagen, es gibt Berichte, es gibt Hinweise über Völkermord, über Verbrechen gegen Menschlichkeit in dem Land XY und ich gucke mir das mal an. Das ist schon ein Riesenfortschritt.
Trotzdem wird mit Blick auf den Internationalen Strafgerichtshof, aber auch im Hinblick zum Beispiel auf das Ruanda-Tribunal von Beobachtern eine eher, um es mal freundlich zu sagen, zwiespältige Zwischenbilanz dieser Gerichtshöfe gezogen. Wenn man das jetzt mal mit Nürnberg vergleicht, mit dem Nürnberger Prozess, wo es tatsächlich gelungen war, die gesamte Führungsriege, die noch lebte, eines Regimes vor Gericht zu stellen, mit diesem Standard kommt ja eigentlich nur das Jugoslawien-Tribunal mit. Da ist es tatsächlich so einigermaßen gelungen. Mit der Anklageerhebung gegen Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic, Ratko Mladic. Würden Sie das auch so sehen, Frau Bock?
Man muss natürlich auch aufpassen, dass man die Erwartungen an die internationale Strafjustiz nicht überzieht. Der internationale Strafgerichtshof mit seiner immerhin potenziell weltweiten Zuständigkeit und seinen begrenzten Ressourcen kann nicht eine komplette Gerechtigkeit und ein komplettes Gerechtigkeitspaket liefern. Er braucht immer Unterstützung durch die Staaten und wird auch immer nur so effektiv sein wie die Staaten, die ihn unterstützen. Aber das Signal, was von diesen Verfahren ausgeht, so selektiv und unvollkommen sie auch sein mögen, ist unglaublich wertvoll.
Welche Bedingungen müssen letztlich erfüllt sein, damit solche Kriegsverbrechertribunale im Land selber, dort also, wo es zu den Verbrechen gekommen war, eine erst kathartische und dann auf lange Sicht auch befriedende Wirkung erzielen können? Zwei Kriterien sind ja in der Diskussion jetzt schon genannt worden. Also zum einen eine justizielle Aufarbeitung nach rechtsstaatlichen Kriterien und der andere Punkt war, den Sie eingebracht hatten, Frau Mier, Aufbau demokratischer Strukturen. Gibt es darüber hinaus auch im Rückblick zum Beispiel zum Nürnberger Prozess noch andere Gesichtspunkte, die dafür ganz wesentlich sind?
Also im Vergleich, um das auch mal nochmal in die historische Perspektive zu setzen, war natürlich das, was zwischen 39 und 45 geschah, auch für die Zeitgenossen etwas unvergleichlich deutlich Brutaleres und eingravierenderes mit vielen, vielen 10 Millionen Toten und einer Verwüstung, die das Gesamteuropa und andere Teile der Welt betraf, so und auch mit dem Anspruch, dem man von Deutschland ausgehen, vom Nationalsozialismus ausgehen sah, dass man eine rassistische, hegemoniale Weltstellung erreichen wollte und die Welt nach rassistischen Kriterien neu ordnen wollte. Das war 1945 weitgehend im Bewusstsein all derer, die global politische Entscheidungen trafen. Dagegen, und ich will das jetzt nicht minimieren, aber dagegen ist eben Jugoslawien und dann eine kleinere Dimension. Und ich möchte das sehr unterstreichen, was beide Kolleginnen hier gesagt haben, Frau Mier und Frau Bock, dass diese symbolische Wirkung, die über die Jahrzehnte davon ausgegangen ist, die Standards, die damit in der Erwartungshaltung vieler Millionen Menschen gesetzt worden sind, von zentraler Bedeutung sind. Und das ist im Grunde das, was von Nürnberg in der langfristigen Perspektive bleibt. Es gibt ja immer dieses schöne Bild, ist das Glas halb voll oder halb leer? Hier müsste man sagen, es ist überhaupt erstmal ein Glas da. Und das ist das, was Nürnberg geschaffen hat. Das ist das Bewusstsein, dass da gibt es was, mit dem wir uns beschäftigen müssen, ein Maßstab, der da ist. Und dann muss jede Gesellschaft selbst entscheiden, damit umzugehen. Und wir sehen auch, wenn sich die Gesellschaft bereit erklärt, darauf zu reagieren, dass Anfragen aus Den Haag oder Ähnliches kommen, dann zeigt das einen Bewusstseinsstatus dieser Gesellschaft, der diesen globalen Prinzipien folgt. Wir können aber auch nicht sicher sein, dass dieses Bewusstsein und auch der politische Wille, der dahinter steht, immer erhalten bleibt. Und gerade die letzten 4 Jahre in den Vereinigten Staaten haben gezeigt, dass es immer auf die Gesellschaften insgesamt ankommt und auf den politischen Bewusstseinsprozess, der einer Gesellschaft im Inneren zugrunde liegt, ob es diese internationale Willigkeit zur Zusammenarbeit, zur Sanktionierung, zur freiwilligen Bereitschaft, zur Einhaltung transnationaler Regeln gibt. Und das ist ein fortlaufender Prozess. Aber in der Nürnberger Perspektive haben wir da, und das haben ja meine beiden Kolleginnen auch schon gesagt, dann doch große Fortschritte gemacht. Aber wir sind da bei weitem nie stabil und sowieso nie am Ende.
Frau Bock. Ich glaube, was noch ein ganz wichtiger Faktor ist, ist die Frage nach Akzeptanz. Also schafft es ein Strafverfahren von der betroffenen Gesellschaft akzeptiert zu werden? Und das bedeutet in einem ganz besonderen Maße, dass es transparent sein muss. Also welche Entscheidungen werden an welchem Punkt warum getroffen? Gerade mit Blick auf das, was schon mehrfach angeklungen ist, diese Selektivität von internationaler Strafjustiz. Warum verfolge ich bestimmte Verbrechen, was auch bedeutet, warum verfolge ich bestimmte Verbrechen und bestimmte Personen nicht? Und das ist ja auch etwas, was in Nürnberg mit diesem Vorwurf der Siegerjustiz immer anhaftete. Also, dass die Verbrechen der Alliierten eben ausgeklammert blieben. Ein Vorwurf, der später auch gegen das Jugoslawien-Tribunal in einem gewissen Maße in ähnlicher Form erhoben wurde, nämlich auch, dass das Jugoslawien sich einseitig auf eine bestimmte Täterseite oder Täterzuschreibung konzentriert habe. Also gerade diese Sache, dass man klare Strategien, transparente Strategien braucht, die dann auch immer wieder in der betroffenen Gesellschaft erklärt und dargelegt werden. Das scheint mir ein ganz zentraler Punkt zu sein, um langfristig als internationales Strafverfahren Akzeptanz zu erreichen.
Ich würde gerne noch einen Aspekt da hinzufügen, die Wirkung von solchen Tribunalen, auch wenn sie relativ limitiert sind. Sie sprachen es eben an, es gibt das Jugoslawien-Tribunal, was relativ breit untersucht hat und angeklagt hat. Und dann gibt es wieder, das wäre auch in Sierra Leone der Sondergerichtshof oder in Kambodscha, sehr limitierte Tribunale, die sich auf ganz bestimmte Personengruppen konzentrieren. Alles hat Vor- und Nachteile. Ich würde aber, wenn ich das in der Summe mir angucke, was ist sozusagen der Zweck dieser Tribunale? Zum einen natürlich die entsprechenden Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, aber das rechtfertigt häufig eben gar nicht diese Millionen von Dollar oder Euro, die so auch solche Tribunale kosten, sondern man guckt sich dann auch die langfristige Wirkung an. Wenn es zum Beispiel darum geht, Kompensationszahlungen für Opfer festzulegen, wenn es darum geht, juristische Reformen in dem Land einzuleiten etc., wenn es darum geht, auch diese Lustrationsgesetze, unter welchen Maßstäben gucken wir uns Personengruppen an, welche Mittäterläuferschaft hatten sie gehabt. Also diese vielen tausende Personen, die letztendlich davon auch abhängig sind, wie diese Tribunale verlaufen, welches Recht dort quasi gesprochen wird, welche Verantwortlichkeiten dargelegt werden und das Prinzip nochmal, was eben angesprochen wurde, auch von der Transparenz, das, was man so gerne die Wahrheitsfindung. Erst wenn ich jemanden auch sozusagen vor Gericht stelle und die Gräueltaten, die Verbrechen ans Licht bringe, weiß ich überhaupt, um was geht es eigentlich in diesem Konflikt? Wer war sozusagen Opfer? Wer war auch Täter, wer war Mitläufer? Also diese weitläufigen Wirkungen dieser Tribunale unterreichen manchmal schon, ich sage es jetzt mal überspitzt, 1-2 Urteile, um ungefähr das Ausmaß auch der Verbrechen zu sehen. Das sehen wir gerade bei den Tribunalen und Verhandlungen, gerade in Subsahara-Afrika, wo es sich ja teilweise auch schwer gestaltet, jetzt auch Verwaltungsbeamte etc. anzuklagen. Aber das würde ich nicht unterschätzen. Deswegen brauchen wir auch weiterhin die Tribunale und wir brauchen deswegen auch den ICC und also die internationale Strafgerichtsbarkeit, die übrigens auch schon ja national inzwischen in Ländern angewandt wird. Und das Beispiel, was wir alle sicherlich in den nächsten Jahren auch verfolgen werden, werden wir sehen, wie diese Strafgerichtsbarkeit zum Beispiel im Fall von Syrien angewandt wird. Ja. Und da geht es dann auch um Kompensation, um Reparationszahlungen etc. etc. Und dafür braucht man diese Urteile.
Mhm. Kriegsverbrecher vor Gericht. Was bleibt vom Nürnberger Prozess? Das war heute unser Thema hier im SWR2-Forum. Zu Gast waren die Politikwissenschaftlerin Anja Mier von der Humboldt-Viadrina Governance Platform in Berlin, Der Historiker Professor Magnus Brechtgen, stellvertretender Direktor des Münchner Instituts für Zeitgeschichte, und Stefanie Bock, Professorin für Strafrecht und Direktorin des Internationalen Forschungs- und Dokumentationszentrums Kriegsverbrecherprozesse an der Universität Marburg. Ihnen dreien ganz, ganz herzlichen Dank. Durch die Sendung führte heute Jürgen Heilig.